So, es ist Donnerstag, es ist Dezember, die Tage sind gerade extrem kurz. Wir haben nächste Woche, nee, wann ist denn das hier? Nächste Woche ist der kürzeste Tag des Jahres, ne? Gott, ist das deprimierend.
Ja, ja, super, das ist wie im Sommer, bloß andersrum, dieser eine lange Tag.
Ja, ist total geil.
Nur Mitsommernacht.
Nur eben scheiße
halt. Ja, nur halt in doof.
Ja, total.
Da deswegen kann man viel lesen in der Zeit, ne?
Total. Ah. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute einen Gast haben, von dem ich mir auf jeden Fall eine wahnsinnig unterhaltsame Stunde verspreche. Ja. Ich möchte jetzt einmal alle Klischees raushauen, weil o imperato tre anni a scuola italiano.
Bravo.
Oui, j'ai compris. J'ai compris, oui, je parle aussi un
peu italien. Ovviamente.
So, Francesco Gianmarco, hallo.
Hi,
freut mich, dass du da bist. Tut mir leid, dass ich direkt mit meinen scheiß Italo-Klischees um die Ecke komme.
Ist total okay.
Aber wir haben kurz vorher schon drüber geredet. Du sagst, du bist Wochenend-Italiener.
Wochenend-Italiener, genau. Ja. Also mein Vater ist Italiener, hat aber immer pendelt eigentlich zwischen Italien und Deutschland, also zwischen München und dem Trentino und war dann immer am Wochenende da. Das war so Wochenende-Italiener trifft es eigentlich ganz gut.
Das ist total gut. Ich habe 3 Jahre Italienisch gelernt und alles vergessen. Ich bin noch nie mal Wochenende-Italiener.
Ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Meine Mama ist Belgierin und ich spreche kein Französisch. Weil ich einfach keine Ahnung. Es ist vieles nicht hängen geblieben, leider. Es ist ein bisschen schade, aber trotzdem mag ich es, wenn ich so ein paar Wörter dann oder ein paar Sätze nochmal rausgequetscht kriege.
Ja, aber schade wäre es ja irgendwie, ich werde auch immer so damit konfrontiert. Schade, es sind ja immer nur die Leute, die es irgendwie nicht können, die es schade finden. Also alle, die sich das wünschten und so, alle ihre Hoffnungen und so immer in einen reinprojizieren. Na, zweisprachig, du bist bestimmt, hast das total tolle, doppelkulturelle Leben geführt. Und dann, das ist so ein bisschen, die Realität sieht halt oft, nee, ich bin halt zur Schule gegangen und war im Gymnasium und war Biersaufen und irgendwie.
Biersaufen, top.
Genau. Ja, jetzt sind wir sind doch da, wo wir direkt hin wollten. Ja, darf ich doch mal eben die Vorspannmusik spielen, ne? Und dann, weil das ist jetzt der Cliffhanger, da wollen alle wissen, wie geht die Geschichte weiter.
Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
Deswegen erstmal happy Veröffentlichung.
Ja, danke.
Dein Buch ist draußen.
Große Freude.
Und große Freude. Wir machen gerade einen total großen Fehler. Wir sitzen hier mit 3 Wasser. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß aber, dass nebenan im Studio gerade übrigens Tim Melzer Podcast aufzeichnet und ich habe gesehen, dass die 7 Bier haben. Und in diesem Studio funktioniert eine Sache total gut. Wir nehmen das ja auf und wenn man einen Wunsch äußert, dann kann es passieren, dass wie von Geisterhand hier in der nächsten Viertelstunde 3 Bier reingetragen werden. Wollen wir das mal versuchen?
Ja.
Ich klopfe auf künstliches Holz.
Muss ich irgendwas tun?
Ja, du musst einfach nur sitzen bleiben.
Oder spirituelle und Dinge hoffen. Vor dir hersabbeln auf Italienisch.
Bier visualisieren.
So. Ja, oder so.
Biere,
ja.
Genau. Aber das Schöne ist, du hast ein Buch geschrieben, Wir haben das beide schon gelesen. Heißt, das hat er nicht von mir.
Genau.
Oder ist es so, das hat er nicht von mir oder das hat er nicht von mir? Weil es gibt ja auch unterschiedliche.
Gute Frage. Dadurch, dass ich es noch nie vorgelesen habe, habe ich mir diese Frage noch nicht gestellt. Das hat er nicht von mir.
Aber gelesen hast
eher
du schon,
so ein bisschen,
oder?
Defensiv. Ja. Also mehrmals, zu oft eigentlich. Aber ich würde sagen, eher so ein bisschen defensiv. Ich bin nicht schuld.
Ja.
Das
ist eigentlich so ein bisschen.
Das ist immer so ein bisschen, wenn die Eltern sagen, dein Sohn hat gerade.
Genau.
Und in dem Moment ist es nämlich nicht mein Sohn. Ja.
Über die Herausforderung, Vater eines Sohnes zu werden. Du bist genau richtig hier. Die Herausforderung
ist bekannt.
Ist bekannt. Deshalb gibt es auch diesen Podcast.
Ja, sehr gut. Dazu führt das. Ja, schön. Bücher, Podcasts, was alles rauskommt. Das ist natürlich fein.
Ja.
Und vor allen Dingen ist jetzt mal einer in der Runde, der einfach noch ein jüngeres Kind hat als unsere Kinder. Also du kannst uns alle Fragen stellen. Ne? Wir sind so super erfahrene Väter. So hier, mein Sohn ist 11 Jahre, deine sind 8 und 6.
5, ja, genau. 5 und 8.
Also hey, wir können dir alles sagen, was kommt.
Wir wissen alles.
Ja. Kannst dich total drauf verlassen. So.
Genau.
Kinder sind hier so ein Uhrwerk. Tickt alles in meinem Rhythmus.
Ja, ja.
Gut zu wissen. Aber ihr habt auch schon mehrere, ne? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, ich habe 1, 2.
2, ja, okay.
Der dritte im Bunde, der heute nicht da ist, der hat 4. Deswegen ist er heute nicht da.
4 Mädels,
4. Ja.
Genau.
Na gut. Habt ihr ihn ausgeladen, weil er Mädels hat? Heute nicht, sorry. Kümmere dich um deine Kinder. Und er so, nein, lass mich. Ich möchte bitte zum Podcast.
Ich habe mal, du kommst ja aus München, ne?
Ja, genau.
Und der von den Sportfreunden Stiller, der Bassist, der wohnt auch außerhalb von München und der hat 4 Kinder. Und ich habe die immer mal getroffen auf Festivals so in den letzten 20 Jahren. Und der hat damals schon gesagt, so, ey, du, wenn ich in den Tourbus steige, ne? Und ich war so, oh, Tourbus, ey, schlecht geschlafen. So, ey, wenn ich in den Tourbus steige, ist wie Urlaub, ne? Bier saufen, auspennen, alles geil. Wenn ich nach Hause komme, kriege ich sofort vier Kinder auf den Bauch gebunden. So. Ja, ich weiß jetzt seit ein paar Jahren, worüber er spricht.
Ja, also das, vier Kinder, das ist ja auch das Lustige, weil ich habe ja gerade von meinem Vater erzählt, der sozusagen nur am Wochenende da war. Habe ich erzählt, ja, habe ich erzählt. Ja, ja. Und letztens hat meine Frau irgendwie so ein, also der war sozusagen, also da war eine gewisse Abwesenheit, die war einfach da. Da haben sich meine Eltern drauf geeinigt und das ist okay so. Also ich habe sozusagen... es war das, was es ist, und es hatte auch echt coole Seiten, wenn da weniger Erziehungsberechtigte da waren. So. aber natürlich, wenn man so ein Kind jetzt bekommt, dann wird man so sehr damit konfrontiert, dass man es nicht so machen wird. Ja? Und meine Frau hat letztens gesagt, ja, als du dann das Kind bekommst, war ja klar, du wirst das nicht so machen. Und seit ich das Kind habe, denke ich mir manchmal so, ja, aber es wäre manchmal ganz geil. Also ich hätte gerne die Option. Manchmal würde ich es tatsächlich gerne so machen.
Aber da kann ich dir was empfehlen. Werd Musiker und geh auf Tour.
Ja,
gut. Also immer nur so ein paar Tage, ist cool. Dann vermisst du deine Familie total und willst wieder nach Hause kommen und so. Mhm. Aber ja, Wochenendeitaliener ist natürlich...
Musiker ist halt, muss man so viel... Also ich habe so viele...
investieren, ne?
Ja, ich habe so viel investiert, irgendwie schreiben ein bisschen zu können.
Ja, aber es ist auch wichtig, dass du an den Orten bist, über die du schreibst, oder? Du musst auch mal... Vielleicht machst du mal ein bisschen ein paar Auslandsthemen mehr oder so.
Ja, also ich will...
war ja da, als er es geschrieben hat.
Wenn alles gut läuft... Wenn alles gut läuft, dann wollen vielleicht Leute, dass ich das vorlese. Und dann kann ich so ein bisschen durch die Gegend fahren, zu tun, als ob ich ein Musiker wäre, sozusagen so die B-Version eines Musikers, ein Literat. Der
wollte ich dir gerade sagen, da kann ich dir auch direkt ein bisschen was empfehlen, weil ein guter Freund von mir, Benedikt Welz, ist auch Autor.
Ah ja. Oh.
Und der hat es immer total gehasst, wenn er da in diesen großen Bücherhäusern, so Thalia und so, alles in Ordnung, aber da lesen musste, weil das Backstage, da gibt es keinen Backstage, da sitzt du in irgendeinem Raum und dann kommst du ins Neonlicht und liest da. Und ich hatte früher mal so eine kleine Akustiktour, da haben so Singer-Songwriter gespielt und dann auch Autoren gelesen. Wenn, dann bucht ihr echt irgendwie so kleine, versiffte Clubs, weil es ist für die Leute netter, aber es ist vor allem für dich netter. Ja. Weil da kannst du dann echt ein bisschen Bier trinken, hast eine gute Zeit. Und das sagt er nämlich immer, fahr nicht alleine, sondern nimm dir einfach irgendeinen Kumpel, mit dem du irgendeine Aufgabe überträgst, und sei es, dass er, so wie Mickey Beisenherz, dass er dann jemanden hat, der noch den Schreibtisch und den Stuhl dahin stellt oder sowas. Weil dann habt ihr eine gute Zeit und dann... dann hast du auf einmal so einen Rock'n'Roll-Moment.
Oder auch eine Rolle liest oder so.
Ja,
oder?
Ja, es kommen ja ein paar vor, auch im Buch. Da, ja. Ich habe auf jeden Fall ein paar Kandidaten, die ich mitnehmen kann.
Könntest fast so eine, genau, kannst eigentlich so eine Musical-Größe auch schon
Ensemble
aufbauen.
Ich könnte eigentlich Ensemble sozusagen mit der ganzen Gruppe verraten.
Ja, dann doch der Tourbus. So.
Also Benedikt macht echt was Geiles, weil der ist mit einem anderen Freund von mir, dann Jakob Brass, auch aus München, unterwegs. Und der Jakob spielt immer mal 2-3 Songs auf der Gitarre und Benedikt liest und so. Und das funktioniert total gut. Ne? Beide haben Spaß dran, sind zu zweit unterwegs, geht in ein Auto und dann fahren sie weiter. Aber du hast ja noch viel vor mit deinem.
Genau, und vor allen Dingen, das ist doch, habe ich es richtig verstanden, das erste Mal, dass du ein ganzes Buch geschrieben hast.
Ja.
Und ansonsten kennt man vielleicht deine schreibenden Werke aus der Zeit.
Ja, hoffentlich.
Und vorher beim Spiegel, glaube ich, auch.
Bei Spiegel Online war ich, das waren so
paar Jahre
meine,
her
ersten,
schon.
Meine ersten Jobs nach, ich war auf einer Journalistenschule in München, da habe ich sozusagen mein Handwerk gelernt und dann hatte ich so meine ersten Jobs, die waren immer so halb frei. Und dann bin ich irgendwann zur Zeit gewechselt. Genau.
Und du hast auch irgendwie geschrieben, also erstmal, das Buch hat total Spaß gemacht.
Ja, danke.
Eigentlich genau das Richtige für so Menschen wie uns, die eigene Jugend. Die irgendwie, ne?
Das finde ich das Geile.
Also ich glaube, das Grundlegende, wenn ich es richtig verstanden habe, auch da ist, wenn du Kinder kriegst, dann wirst du automatisch mit deiner Vergangenheit konfrontiert. Du musst darüber nachdenken. Du denkst über deine eigene Kindheit nach.
Ja.
Und das hast du mit diesem Buch gemacht.
Genau, sozusagen eine Retraumatisierung durchs Kind, so ein bisschen eine eigene.
Ja.
Oder anders.
Beste Therapie.
Deshalb machen wir diesen Podcast.
Genau, oder anders ausgedrückt, jeder hat ja so Sachen aus seiner Jugend und seiner Kindheit, die er so in ein Paket, so eine Kiste gepackt hat und irgendwo hinten im Schrank verstaut hat. Und wie ihr wisst und ich jetzt gelernt habe, räumen Kinder einfach alles aus irgendwann und dann liegen die Sachen da und dann habe ich mir gedacht, guck mal, das ist ja witzig, unangenehme Dinge sind sehr witzig, jetzt muss ich was damit anfangen und dann habe ich halt darüber geschrieben, genau.
Das heißt, es war gar nicht jetzt ein fester Plan, sondern du bist eigentlich in dieses Buch so ein bisschen reingestolpert?
Ich bin ein bisschen in das Buch reingestolpert. Also erstmal, ja, also erstmal habe ich natürlich, gibt es sozusagen den Wunsch, jeder, glaube ich, hat den, der schreibt oder schreibend sein Geld verdient, dass ich mal ein Buch schreiben wollte.
Ja.
Und gleichzeitig hatte ich das Problem, was, glaube ich, auch viele Leute haben, die schreiben, dass es sozusagen, es muss die perfekte Idee sein und nein, das mache ich jetzt nicht und man kommt einfach nie dazu. Und dann habe ich einfach, hat mich meine Agentin, Shoutout an Imke, einfach...
Shoutout.
Ja, auf jeden Fall. Imke hat mich einfach kontaktiert und hat mir einfach so lange in den Arsch getreten, bis ich gesagt habe, okay, ich schreibe ein Buch. Und dann gab es halt dieses, was ich beschreibe, dass sozusagen, als ich erfahren habe, dass es ein Sohn wird, ich tatsächlich sozusagen eine sehr seltsame Reaktion hatte, dass ich eher so ein bisschen traurig wurde und so ein bisschen melancholisch. Und dann war so die Idee da geboren, sozusagen, für dieses Buch.
Ja, das ist übrigens witzig, weil bei mir war das genau ähnlich. Da habe ich mich in dem Buch an mehreren Stellen, aber vor allen Dingen an der auch besonders wiedergefunden, weil bei uns dachte man am Anfang irgendwie auch irgendwie so ein Mädchen oder sowas.
Ja.
Und ich so, Mädchen. Und alle haben mir gesagt, du wirst niemals so sehr geliebt wie von deiner eigenen Tochter. Ich so, toll.
So, Bauchthema bei uns.
Du kriegst einen Sohn. Also werde ich doch nie in meinem Leben richtig geliebt. Okay, scheiße.
Die Chance, die letzte Chance auf Liebe, auf echte Liebe verpasst. Aber
ich habe mich auch irgendwie für diese Reaktion so geschämt, weil die erste Reaktion war nicht große Freude, sondern ach, es ist doch kein Mädchen, schade. Ne? Aber witzig. Und hast du, ich meine, du hast ja eine Disziplin beim Schreiben, klar, weil du seit 10, 15 Jahren schreibst, du hast es gelernt und du musst ja bei der Zeit auch wöchentlich liefern, gehe ich mal von aus. Aber
zeitlich abgeben.
Schön. Wie ist das?
Ich kenne nicht mal einen Blick von ihm.
Beim Buchschreiben. Also ich habe von Heinz Strunk mal gehört, der hat mich nämlich irgendwann mal belabert, dass ich ein Buch schreiben soll. Da habe ich gesagt, ey, Alter, mein Leben ist zu lang, weil ich mache das. Ich habe keinen Sinn.
Heinz Strunk hat gesagt, schreib mal ein Buch.
Ja.
Okay.
Ich bin Heinz Strunk seit 20 Jahren befreundet.
Entschuldigung, die Geschichte kann jetzt enden. Das ist schon eine geniale Geschichte.
Tschüss, ihr Trottel, ich schreibe ein Buch, Heinz Strunk hat es gesagt.
Ja, okay, ja, genau.
Heinz Strunk hat bei uns auf dem
Album... Ist auch ein guter Titel, Heinz Strunk hat es gesagt. Ja. Einfach vorne drauf und dann...
Der hat mal bei uns Querflöte gespielt auf dem Song.
Okay.
Und der sagt halt, ich stehe auf, ich... ob ich Bock habe oder nicht, so wie zum Beispiel Imke Salander mal vor Wochen gesagt hat zum Sport, der steht auf, stellt sich einen Wecker und fängt an zu schreiben. Dann macht er irgendwie eine Stunde, dann macht er eine Pause, dann mal eine Stunde, mal eine Pause. Und er sagte, dieses Gelaber von, wenn mich die Muse küsst, dann küsst mich die Muse halt wochenlang nicht. Sondern ich setze mich einfach hin und mach.
Ja.
So, und das ist ganz egal. Setz dich mal morgens hin und schreib einfach mal eine Viertelstunde.
Ja.
Habe ich 2 Tage gemacht und dann ein Jahr lang nicht. Aber er macht es halt so. Musstest du dir irgendwie eine Art Disziplin angewöhnen oder hast du gesagt, oh, jetzt passt es mal gerade, ich muss mich mal hin, schreib mal, ich habe hier eine lustige Geschichte?
Nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, selten so diszipliniert an was gearbeitet wie da. Also Angst diszipliniert, ja. Ne? Und ich hatte natürlich, das war das erste Buch, also sozusagen, fuck, ich muss jetzt dieses Buch irgendwie hinbekommen. Dann habe ich generell immer Angst, dass ich zu wenig, dass mir irgendwann die Worte ausgehen. So, ich schreibe dann immer viel zu, also ich habe immer Angst, dass mein Stoff nicht reicht und meistens schreibe ich dann viel zu viel.
Okay, wie so bei so einem Aufsatz in der Schule damals?
Genau, so ein bisschen, ja. Und dann war natürlich noch das Problem, dass das Kind ja irgendwie auch Betreuung brauchte. Also ich habe sozusagen von der Idee, also ich hatte die Idee fürs Buch in meiner Elternzeit und hatte aber dann mir eigentlich vorgenommen, es war einfach sozusagen eine Notwendigkeit der Umstände, dass ich das Buch danach erst anfange. Also ich habe Elternzeit fertig gemacht, meine 8 Monate, und dann habe ich nochmal mir ein halbes Jahr freigenommen. Und das war dann so, okay, das muss ich jetzt durchziehen, und weil dann muss ich wieder arbeiten. Dann muss ich zurück zur Zeit. Und das hat dazu geführt, dass ich relativ klaren Rhythmus hatte, der eigentlich aber von den Kita-Zeiten vorgegeben war, sozusagen Kind, Kita, hinsetzen, schreiben, bis mittags und dann vielleicht nochmal ein bisschen 2 Stunden für sich, damit man auch irgendwie was hat, und dann ein Kind abgeholt. Und dann war es 15:30 schon nämlich, und dann habe ich das Kind abgeholt.
Ja.
Und dadurch ist es dann, also das funktioniert gut, und ich würde sozusagen, Heinz Strunk sagt, glaube ich, was jeder irgendwie arbeitende Schriftsteller sagt, du musst sozusagen deinen Arsch auf den Stuhl setzen und halt den Scheiß aus dir rausbringen, und und niemand schreibt irgendwie den perfekten Wurf beim ersten Mal, sondern du schreibst es halt und dann guckst es dir an, und wenn es scheiße ist, machst du es halt gefälligst nochmal.
Und ist es auch so ein bisschen dieses, das hat wiederum Benedikt mal gesagt, und am Ende schmeißt man die ersten 30 Seiten nochmal weg und macht den Anfang nochmal?
Ja, man muss, das weiß ich jetzt nicht, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie man es macht. Ich habe sozusagen ich habe dieses Buch sehr absichtlich so strukturiert, dass es für sich in sich funktionierende Geschichten sind. Also Kapitel 3 hat nicht, sozusagen, es ist thematisch natürlich verbunden, aber sie funktionieren in sich. Und dadurch habe ich eher sozusagen, bin ich dann eher zum ersten Absatz zurückgegangen und so. Aber es war schon so, dass man, es ist schon so, dass man, zumindest auch bei mir, dass man unglaublich viel Schrott rausschreiben muss. Und dann, wenn der weg ist, dann kannst du sozusagen die gute Version schreiben. Aber das muss irgendwie raus. Manche Leute können das vielleicht innerlich irgendwie rausfiltern und der Schrott kommt irgendwo hin, keine Ahnung, in ein Endlager im Inneren. Aber bei mir sozusagen. Bei mir muss das sozusagen oft raus und dann machst du halt deine 3 Scheißversionen, Entschuldigung, und dann. Und dann wird die 4. irgendwie okay und die 5. dann gut. Und es gab sozusagen Kapitel, die habe ich irgendwie, da habe ich 2 oder 3 Versionen von geschrieben, das war gut. Und es gab, da habe ich 7 Versionen von geschrieben.
Ey, das ist aber witzig, weil das ist bei mir beim Songschreiben genauso. Also ich habe auch, als unser Sohn klein war, lag bei uns die nächste Platte an und da bin ich auch vormittags immer, genau zu den Kita-Zeiten, nachdem ich auch die Eingewöhnung gemacht hatte, bin ich dann ins Studio und es war klar, ich möchte und muss heute einen Song schreiben.
Ja, genau.
Und das war dann einfach so. Und dann habe ich irgendwie dieses Album dann innerhalb von 4 Wochen natürlich auch geschrieben. Manche waren wirklich so hingeschrieben, 5 Minuten später fertig, scheiß Aufnahme zum Produzenten, mach das bitte hübsch. Da hat mich Philipp ausgelacht und gesagt, ja, krieg ich schon irgendwie hin, du Trottel. Kannst du nicht mal eine Gitarre bedienen? Nein, kann ich nicht, weil ich keine Zeit habe.
Genau, und das lerne ich später, so, mach das jetzt fertig.
Mach das fertig, Mann. Du wirst mich irgendwann verstehen. Hat er dann auch, weil er hat irgendwann dann Zwillinge gekriegt. Und gesagt, siehst du, mein Freund, du hast jetzt nämlich das Doppelte.
Ach, danke, Karma.
Ja, genau. Und das war in der Tat bei mir so. Und da dann eben auch manche Songs eben fertig. Und manche habe ich auch zurückgekriegt und gesagt, willst du mich eigentlich verarschen? Das ist totaler Schrott. Und dann immer wieder ran und 7 Mal.
Genau.
Und auch am Ende ist das bei dir auch so, ist auf der Platte gelandet, ist alles in Ordnung. Und trotzdem denke ich so, da hätte ich dann doch mal rangemusst. Hätte ich anders machen müssen.
Ja, ja, klar.
Und das ist einfach, da wird man verrückt, ne? Irgendwann muss jemand kommen. Ist es bei dir dann auch, Lektorat sagt, so mein Freund, jetzt ist Schluss?
Nee, ich kann das ganz gut, aber weil ich sehr schludrig bin und generell sozusagen mit halbfertigen. Also
kannst du damit leben, wenn du das Gefühl hast, das Ding ist noch nicht fertig?
Naja, ich muss schon einen Moment selber erreichen, wo ich sage, okay, das ist jetzt, damit kann ich es leben. Ja. Ich muss diesen Punkt schon erreichen. Aber ich bin sozusagen, glaube ich, pragmatisch genug zu wissen, dass das nächste Kapitel wartet schon. Und ich will mich da jetzt nicht so dran totarbeiten. Und klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen doof, weil man immer sozusagen dem Schreiben oder der Kunst verpflichtet ist, dass das irgendwie perfekt sein muss und genau richtig. Aber nee, da bin ich irgendwie, finde ich, habe ich ein relativ gesundes Verhältnis. Also es muss schon, also ich kann schon sagen, es gab auch Kapitel, da habe ich einfach die gelesen, das funktioniert nicht, scheiße, das funktioniert nicht, das ist schlecht. Das muss ich anders machen, aber ich weiß, dass es einen Punkt gibt, an dem ich abspringen muss.
Ja.
Und trotzdem natürlich, wenn man jetzt das Buch liest, denkt man sich, ja, das hätte man besser machen müssen. Ja, das ist nicht so gut. Oder dir fallen Pointen ein, das hätte man sagen müssen und so. Gerade wenn man jetzt hinterher Presse macht oder darüber redet, über das Buch, fallen einem 10, 20 Sachen ein.
Total, aber ich meine, das Leben geht weiter, die Erfahrung geht weiter. Ja. Liest du dir jetzt manchmal noch Kolumnen von vor 5 Jahren durch? Also ich meine, bei mir passiert es natürlich, dass ich auch manchmal Songs noch von früher höre oder singe und denke, das hätte ich aber jetzt echt anders gemacht. Und vor allen Dingen Texte von vor 20 Jahren,
ja.
dass ich denke, mein Gott, warst du ein jugendlicher Trottel. Aber das ist ja immer eine Momentaufnahme.
Ja, ja, klar. Also ich finde, das passiert so auf 2 Ebenen. Auf einmal guckt man sich alte Sachen an, einfach um zu gucken, was das für ein altes Zeug ist und wie das war. Und auch um so eine Entwicklung zu sehen, weil es ist ja die eigene Arbeit und es ist ja auch schön zu sehen, wenn es so eine Entwicklung gibt. Und dann gibt es schon so... Und dann gibt es diese andere Ebene, ich weiß nicht, ob du die hast, aber ich habe die manchmal so ein bisschen, dass wenn ich eine Kolumne schreiben muss und ich habe gerade kein gutes Thema oder ich finde keinen Zugang, ich finde nicht den richtigen Ton und ich mir denke, oh Gott, das ist alles scheiße, dass ich dann halt mal irgendwie, dann lese ich mir mal eine durch, die okay war, um mich daran zu erinnern, dass ich es schon irgendwie hinbekomme. So, ich weiß nicht, ob du das mit Songs machst, aber dass ich sozusagen, man muss ja sozusagen alles, was einen ablenkt, irgendwie ausschalten, damit man das zu Papier bekommt und Selbstzweifel sind dann natürlich irgendwie auch immer da, egal wie gut man es macht, egal wie lange man es auch schon macht. Ich glaube, jeder hat sozusagen diese Stimme im Kopf, die sagt, das funktioniert nicht. So. Und dann einfach mal nachzugucken und sich selbst nochmal zu versichern, damals habe ich irgendwas über den Söder geschrieben, dass er so gerne irgendwie Fotos von seinem Essen macht. Oder das über meine Frau, großer Klassiker, lieben alle, wie meine Frau in eine Führungsposition befördert wurde und ich nicht. Okay, es geht, ich kann es irgendwie und genau. Und dann.
Aber ich finde das, ich will nur eine Sache dazu sagen, das ist witzig, weil das ist bei mir auch ähnlich, dass ich, ich kenne Musikautoren, die schon große Erfolge gelandet haben, die sagen, ich gehe jedes Mal zum Songwriting und denke und weiß, den besten Song in meinem Leben, den habe ich noch nicht geschrieben. Vielleicht schreibe ich ihn ja heute. Das habe ich gar nicht. Ich schreibe eher los, denke nach einer Viertelstunde, mein Gott, ist das Schrott. Vielleicht ist auch schon alles aus dir rausgeflossen und es ist einfach nichts mehr da und es wird einfach nie wieder so, das ist ein total beschissenes Kackgefühl, aber da dann rauszukommen. Also hast du auch manchmal den Stift einfach weggelegt und, weil das kenne ich auch, entgegen der Disziplin dann zu sagen, okay, heute ist einfach, also wenn du heute weitermachst, machst du dich nur selber fertig.
Ja, ja, klar.
Vergiss es.
Ich habe halt ehrlich gesagt irgendwie Lust drauf gehabt, dass das eine gute Erfahrung wird, das zu machen. Also ich hatte da Bock drauf. So. Ja. Und deswegen habe ich, ehrlich gesagt, mich nicht, also ich habe manchmal auch klar geheult und war hysterisch und habe meine Frau genervt. Weil das ist ja eigentlich sozusagen, das sind die wahren Opfer jedes kreativen Prozesses, die Ehefrauen oder leid, die Partner.
Möchte ich nur mal sagen.
Die Partner generell und Partnerinnen. Und klar, aber ich habe eigentlich versucht, immer rauszugehen und es dann wegzulassen. Und es ist ehrlich gesagt, sind wir auch mal ganz ehrlich, es ist jetzt nicht das längste Buch der Welt.
Ich hatte fand's total angenehm. Deswegen habe ich es geschafft.
Ja, genau.
Deswegen
das war
geschafft.
Auch mein Wunsch,
das ist so für sozusagen. Leute, für mich ist es geschrieben. Leute, vor allen Dingen Eltern und Papas, die es nie schaffen, ein Buch zu Ende zu lesen, weil einfach keine Zeit dafür da ist.
Ja.
Vielen Dank auch, dass du das berücksichtigst.
Ja, ja, das ist klar, weil ich das auch selber so will. Ich habe einfach das Buch geschrieben, was ich selber lesen würde gerne.
Aber ich würde gerne mal eure beiden Endlager sehen, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Ich würde zu gerne mal in deine Schublade reingucken, was da für Songs liegen. Und ich hätte, auch wenn das eine gute Länge hat, das Buch, hat das so viel Bock auf noch mehr dieser Geschichten gemacht, wüsste ich gerne mal, welche Kapitel vielleicht rausgeflogen sind oder welche Geschichten du dir nicht vorgenommen hast. Ich möchte jetzt schon mal, du hast auch geschrieben, Freunde, die sagen, schreib endlich mal ein Buch. Ich hätte den Wunsch, dass du einmal das Kapitel alleine nur diese ganze Geschichte, wie du angefangen hast zu schreiben und dieser Chef, den du so geil beschrieben hast, der dir so viel beigebracht hat. Und ich habe nur so amerikanische Filme gesehen, irgendwie dieses Büro, wo der sitzt und so. Das lohnt sich sehr, dieses Kapitel. Allein nur das, das hätte ich gern als Roman oder als Serie. Also da, ich glaube, da ist genug Stoff. Also es klingt danach. Aber mal grundsätzlich zu dem Inhalt.
Ja.
Ich hatte angefangen, irgendwann mir so Stichpunkte aufzuschreiben, worum es geht. Irgendwann habe ich aufgehört, weil da einfach im Prinzip, kann ich auch sagen, alles, da ist alles drin in dem Buch. Alles, was einen beschäftigt. Aber es Kinderwunsch, Schmerzen,
ja.
Glück,
ja.
Unglücklich verliebt sein,
ja.
Bierbongs.
Bierbongs, ja.
Kennen wir alles. Freddy, nun sind unsere Jungs hier allesamt schon ein bisschen älter, ne? Und ich meine, mit dem Baby haben die wirklich nichts mehr zu tun, aber manchmal wird man da schon so ein bisschen melancholisch und wünscht sich so diese kleinen, dicken Babybeine zurück. Ne? Und weißt du, wo ich früher ganz viel war?
Weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen, bei Babywalz.
Bei Babywalz, denn da gibt's halt einfach einmal alles.
Große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkinder von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken.
Ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Schwangerschaftsmode.
Gleichzeitig bietet Babywalz eine vielseitige Beratung online und vor Ort.
Das kann ich nur bestätigen. Hier in Hamburg gibt es eine große Babywalz-Filiale und da waren wir früher wirklich viel und wurden eigentlich immer top beraten.
Ja, und davon haben wir oft profitiert, weil ihr uns immer alles weitergegeben habt.
Win-win quasi. Payback-Punkte könnt ihr natürlich auch sammeln und mit dem Code ZUCKER10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 30.04.
Das bedeutet, wenn ich für 100 Euro einkaufe,
ja,
spare ich dann, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal hier eingeben, 10 Euro?
Du bist so gut.
Ja.
Du bist so gut.
Ich bin ein Mathe-Genie. Den Code und alles, was wir gerade gesagt haben zum Nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deswegen am besten jetzt direkt auf www.baby-walz.de und nicht vergessen, Code heißt Zucker10. Aber ich finde, bevor wir jetzt darauf eingehen, weil es scheint heute nicht zu passieren, ich gehe jetzt und hole uns ein Bier. Es ist 17:30
Uhr. Die Magie
es
hat
es war ein anstrengender Tag.
Es kommt! Es kommt! Das ist nicht inszeniert.
Oh Gott, ist das gut.
Sag mal, war das jetzt wirklich Zufall, Max?
Ich hätte jetzt wirklich gesagt, ich gehe jetzt los.
Du standst vor der Tür.
Ach so!
Ehrlich?
Des Hauses.
Ehrlich?
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ah, ist das schön. Ich fühle mich gleich viel wohler.
Und weißt du was? Ich,
Dankeschön.
Ich kann, okay, wir trinken jetzt ein Bier. Unfassbar. In einem Podcast, der Zuckerbrot und Kneipe heißt.
Ja.
Und ich habe heute so schlecht gegessen. Ich habe mir vorhin auch Chips geholt.
Vielen Dank.
So, jetzt haben wir endlich die Atmosphäre.
Das war eine freudige Überraschung.
Möchte jemand Chips?
Reden wir jetzt über mein Alkoholproblem?
Naja, also diese, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber vielleicht kannst du mal, weiß nicht, wie du es zusammenfassen würdest.
Wie kann man so viel saufen? Also irgendwie. Du siehst echt noch frisch aus, aber was du da aus deiner Jugend beschreibst, sensationell. Also ich komme vom Dorf, Bierbong, Bon, ja. Alles gar kein Problem.
Ja.
So, aber also ja. Respekt.
Für 49 siehst du echt noch jung aus.
Ja, da, ich weiß auch nicht. Es ist, wie heißt es in dem Kapitel? Man kann, wenn er mir zum zweiten Mal irgendwie die Bierbon, ich bin auf einer Party und habe noch nie getrunken, und genau. Dann bietet mir dieser Waldorfschüler, der sozusagen mich abfüllen will.
Das finde ich auch schön, dass die Bösen immer die Waldorfschüler.
Ja, es tut mir leid.
War bei uns auch so.
Leid.
Die schlimmsten Kiffer waren die Waldorfschüler.
So. Und dann, Daniel. Und dann reicht mir der Waldorfschüler, der älter als ich ist und sozusagen überhaupt keine Verantwortung hat, mir zum zweiten Mal die Bierbon und fragt, ob ich noch mehr will, die er mit Sangria füllt und nicht mit Bier. Und ich denke mir, man kann sich nicht aussuchen, worin man gut ist. Und das ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen die, also das ist natürlich ja. Nicht die Antwort, aber es ist ein Teil der Antwort so ein bisschen.
Also warst du einfach bockstark im Saufen als Teenager?
Mm-mm.
Nee, du hast ja auch ständig gekotzt und konntest ja nicht.
Nein, ich war ganz normal, ich glaube, ich habe einfach ganz normal gesoffen wie ein Teenager und war jetzt nicht, also wenn ich auch so mit Freunden rede, also alle meine Freunde und alle Leute, die ich kenne aus meiner Generation, ich bin 86 geboren, bei euch ist es wahrscheinlich ähnlich, sind ein bisschen in der Retrospektive ein bisschen schockiert darüber, wie viel sie getrunken haben. Die wenigsten sagen, es war endgeil, ich habe jeden Liter genossen oder jeden Tropfen genossen, und die meisten sagen so, war schon irgendwie so ein bisschen, also okay, wir haben Leute, da waren Leute super besoffen und haben irgendwie irgendwelchen Frauen ihre Liebe gestanden, sind dann ins Planschbecken gefallen, dann wurden sie bei ihren Eltern abgegeben abends an der Tür und haben gesagt, heute ist er zum Mann geworden. Ja, es ist einfach, also das sozusagen, es ist einfach.
Das ist München.
Das ist einfach, glaube ich, sozusagen, was ich da versuche zu beschreiben, ist, glaube ich, so die normale Mittelschichtsverwahrlosung, die es einfach so gibt mit Teenagern. Und ich bin spezifisch jetzt nicht ein super starker Trinker gewesen. Also da kommen auch Figuren vor. Ein Freund von mir, der immer so Fruchtwein getrunken hat, weil er so groß war. Und sozusagen, er hat gesagt, wenn ich mich auf dasselbe Niveau saufen will wie ihr, dann werde ich arm. Ich habe nicht so viel Kohle. Deswegen hat er sich sozusagen den meisten Alkohol, den billigsten Alkohol mit dem meisten Gehalt und dem meisten Alkoholgehalt reingehauen.
Ja,
und der konnte
trinken.
Das fand
ich auch schön, weil ich war in dem Moment auch so gerührt. Und dann hast du auch dann geschrieben, dass du total gerührt warst und ihm die Hand auf die Schulter gelegt hast, weil es einfach so schön war, dass er das so ehrlich erzählt hat.
Genau.
Das ist total schön.
Genau, ist auch ein guter Typ. War ein richtig guter Typ.
Ich musste, total oft, habe ich selten beim Lesen, aber ich musste oft laut lachen.
Ja, freut mich.
Das ich muss einmal sagen, du bist für ein Aufwachen meines Sohnes verantwortlich, weil ich musste einmal so laut lachen, dass der Papa, ist alles okay? Ja, ist alles okay. Ich dachte, du liest nur. Ja, ich lese auch nur. Worum geht's denn da? Nix, schlaf weiter.
Erst einmal das Beste, weil daran merkst du jetzt wahrscheinlich auch, dass du uns dann auch abholst.
Ich bin
trenne ja ein paar wenige Jahre nur.
Ich bin total froh, ehrlich gesagt. Das ist das Schönste, was man hören kann, weil ich muss natürlich, also ich gebe natürlich immer alles, was ich schreibe, meiner Frau zu lesen. Weißt du, und dann gibt man das so, und dann geht man ins andere Zimmer und man hört nichts.
Ich höre deine Schritte.
Genau, und dann irgendwie so, lachst du gar nicht? Und irgendwie am Anfang unserer Beziehung hat sie immer noch gelacht. Und jetzt kennt sie mich. Aber,
und dann geht es immer mehr um sie.
Ich glaube, nee, das auch nicht. Ich glaube, ich zeige ihr das alles und meistens findet sie es witzig, wenn ich über sie schreibe. Aber es ist einfach, sie hat einfach, es nutzt alles in der Beziehung, wie ihr wisst, nutzt sich ab. Und auch wenn sie mich für den lustigsten Menschen der Welt hält, sie lacht halt einfach nicht mehr so laut.
Ja.
Es ist nicht mehr dasselbe Lachen. Deswegen habe ich, ehrlich gesagt, dieses Buch auch geschrieben, damit andere über mich lachen und nicht nur meine Frau.
Das würde jetzt in meine Fundgrube, es ist nicht mehr dasselbe Lachen. Es ist so ein ganz melancholischer Schlager, den man schreiben könnte und Helene verkaufen könnte.
Es ist nicht mehr dasselbe Lachen.
Das ist ehrlich, das ist ja on tape, dass du die GEMA dann mit.
Ja, gut, super.
Ja. Ach so, apropos GEMA und so, ne?
Ich kann nichts mehr dagegen machen. Oh. Das ist kein Problem.
Also, sehr gut.
Apropos, hast du eigentlich schon Post von meinem Anwalt bekommen?
Noch nicht.
Weil
ich deine Frisur geklaut habe.
Ja, die Frisur. Die Locken, da beneide ich dich ein bisschen drum, muss ich sagen.
Das ist auch anstrengend.
Nee, dass du einfach dass du auch irgendwie einfach stumpf meine Schulzeit geklaut hast in der Story.
Ihr wart beide so scheiße in der Schule, ne?
Ich glaube, der billige Trick, den dieses Buch macht, ist, dass er überhaupt nichts Spektakuläres oder Besonderes, erzählt, sondern einfach nur den Shit, den jeden durchgemacht hat. Ich hatte einfach nur so die Audacity, da einfach so zu tun, als ob es alles so erzählenswert wäre. Das ist eigentlich der ganze Gag, der ganze Trick dieses Buches.
Ja, aber ich glaube, es ist genau das, dass sich einfach total viele Typen in unserem Alter, die dann eben dann doch irgendwann mal Kinder kriegen und einfach relativ in entspannter Mittelschicht aufgewachsen sind, was du schon gesagt hast, dass sie sich einfach darin wiederfinden können. Mhm. Weil ich meine, jetzt mal ehrlich, wir schimpfen hier manchmal auf das Schulsystem. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass es jetzt nicht spezifisch gegen Lehrerinnen und Lehrer geht. Aber ey, fuck, wen hat die Schule schon irgendwie interessiert? Also niemanden, den ich kenne, mhm, aus meiner Generation, Frauen, Männer, völlig egal.
Nein, Lehrer sind okay.
Ja, genau.
Aber was ich, meine, bestreiten würde, aber...
das ist ja in Ordnung.
Naja, aber einige meiner besten Freunde sind Lehrer.
Bei mir auch. Bei mir sind, die du als die schlimmsten Waldorfschüler beschreibst, der eine davon, er weiß, wen ich meine, ich liebe ihn, der ist ein spitzenmäßiger Lehrer.
Ja, gut.
Und genau deswegen, weil er nämlich in der Schule wahrscheinlich eine Flasche war, weil er sich danach einen Scheiß dafür interessiert hat, immer irgendwie durchgekommen ist. Und der ist jetzt echt in einem, ich sag mal, strukturell jetzt nicht Luxus ausgestatteten Stadtteil in Hamburg, ist der Lehrer und ja, die Kids lieben ihn und er setzt sich für die ein. Und er hat in Lockdown-Zeiten war der Typ, der gesagt hat, ist mir scheißegal, wie die Rechtslage ist. Wir machen hier ja, einmal am Tag einen Call. Wir sprechen, ich bringe euch Musikinstrumente zu Hause ja, vorbei und ich fahre da einfach rum.
Ja.
Und das ist einfach ein geiler Typ. Und ja, ich habe schon ziemlich viel mir reingepfiffen.
Grundsätzlich muss man sagen, Shoutout an Lehrer, weil natürlich sind Lehrer wichtig und sie sind gut. Und ich glaube, Lehrer haben es heute viel schwieriger als damals. Also zu meiner Zeit konntest du halt als Lehrer, also zu meiner Zeit, das klingt so, als ob ich vom Krieg erzähle, ne? Aber es war schon so, dass die...
Es
gab irgendwie die, weißt du, die alten 68er-Lehrer, die haben dir halt einfach gesagt, ihr seid unkritische Idioten. Und die alten Lateinlehrer haben zu den Mädchen, die geschwätzt haben, gesagt, Madeleine, so findest du nie einen Mann. Ja, also ja, sozusagen, ich glaube, die konnten...
Luft.
Die konnten, ja.
Oder wow, einfach,
Giammarco, was machst du denn schwer für einen Scheiß? Giammarco, mach den Atlas auf und so. Und das ist einfach...
Gianmarco und wahrscheinlich auch schön alles immer falsch.
Ja, aber das ist...
Gianmarco!
Ja, Gianmarco, das ist das sozusagen, ja, die konnten mindestens sich noch, also es ist ein Scheißjob und sie konnten mindestens noch irgendwie ihre Autorität für sich nutzen. Ja, es gab einen Lehrer, der hat geschwänzt, der war krank und dann haben wir ihn beim Volleyballspielen irgendwie im und ich, heutzutage, glaube ich, ist sozusagen der Druck auf Lehrer
Keiner Typ, viel... Keiner Typ, würde man fast sagen.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, der Druck heutzutage auf Lehrer ist viel größer und die Sensibilität ist viel, viel größer und sie ja, können jetzt heutzutage kannst du nicht mal deinen Schülern sagen, dass sie Idioten sind. Und das ist schwierig, das ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch so unattraktiv, mhm, Lehrer zu werden.
Aber ich finde, was dein Buch eben total gut wiedergibt, ist dieses, was man ja früher immer, ja, genießt das, die Schulzeit, der Ernst des Lebens kommt später. So. Und als ich mit der Schule fertig war und irgendwie nur rumgehangen habe, dann ein bisschen studierter Musik gemacht habe, dachte ich so, wann kommt denn dieser Ernst des Lebens? Natürlich weiß man irgendwie, mein Kind hat auch, was der Ernst des Lebens ist, mhm, was echt unglaublich beschissene Formulierung ist. Aber ganz ehrlich, eigentlich geht es mir so wie in deinem Buch, und da kenne ich so viele, die sagen, nee, meine Schulzeit war nicht die geilste Zeit in meinem Leben.
Ja.
Ich habe gesoffen wie ein Bescheuerter. Jetzt mal ehrlich, Teenager-Jungs sind einfach Vollhonks.
Ja.
Ich war ein kompletter Vollidiot.
Mhm.
Verpickelt, stinkend und beknackt ja, in der Rübe und ja, geil wie Nachbar Spumpi.
Ja, genau.
So.
Das Lustige an jugendlichen Vollhonks ist ja nicht nur ihre Vollhonkigkeit, sondern ja, sozusagen auch die, dass die genau das Gegenteil von sich denken.
Ja,
sie
ja,
sind
ja,
sozusagen
genau,
Vollhonks,
die allergeilsten.
Aber sie denken oder irgendwas in ihnen, wahrscheinlich ist es der einzige Überlebensmechanismus, den sie haben, so, ich bin geil.
Ich bin geil.
Ich bin schon, und dann abends, manchmal liegen sie dann besoffen irgendwo in der Ecke oder haben vielleicht an den Autoreifen gekotzt und so, das war jetzt nicht so gut. Aber morgens dann
ich
wieder.
Ich bin geil.
Bin schon.
Ey,
schon.
Und ich sag euch, das geht ja, bla bla bla, es geht immer früher los, aber meiner steht jetzt mit knapp 11 schon im Spiegel, macht wirklich, küsst seinen Bizeps.
Ja, klar.
Und sagt, ich bin der Geilste.
Ja, klar.
Und so, ey, guck mal, ich kann flexen. Ah, ich hab ein Sixpack. Du nicht, Papa. So, ja, stimmt, wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern.
Ja.
Aber,
ey, der kleine Bass hat, Entschuldigung, aber ja, was der für einen Körperfettanteil hat, was der für einen Stoffwechsel hat, ja, das hat man nie. Ich bin teilweise neidisch auf mein zweijähriges so, Kind, weil ich mir diesen Körper anschaue.
Und der kann reinschaufeln bis zum geht
der nicht mehr. Der kann schaufeln bis zum geht nicht mehr. Der squattet. Ja, ja, der kann den herabschauenden Hund ja, perfekt.
Stellst ihm absichtlich mal ein Bein zwischendurch, ey, und so, weil du.
Aber auch das, man, der hat Nehmerqualität.
Ja,
nächstes Mal,
ja,
wenn ich mir einen kleinen Zeh anstoße, au, 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 dann ist es ganz schlimm. Und der.
Ach, du hast ja geschrieben, auf, fällt vom Stuhl, bricht sich ein Oberschenkel oder
was? Bricht sich ein Oberschenkel, 3 Wochen später sagt er, hey, ich gehe nochmal wieder, cooler Stuhl, was ist denn das? Was ist dieser Stuhl da? Den kenne ich noch nicht, den muss ich mir noch anschauen.
Ja, ja, ja.
Und macht Klimmzüge am Wandregal.
Da sind wir wieder übrigens bei unserem Lieblingswort, Resilienz.
Ja.
Denn kleine Kinder haben eine unfassbar hohe Resilienz. Also, die, allein wenn sie laufen lernen, fallen 1000 Mal auf die Schnauze, stehen immer wieder auf und sagen, genau, ich schaffe das aber.
Genau, wenn man erwachsen ist, schreibt man einen Song oder einen Artikel und irgendjemand sagt, der
ich bin nicht gut genug.
Und dann so, fuck, ja,
oh Gott, mein ganzes Leben ist ein 25
Jahre Lüge verschwendet.
Ja. Es gibt ja mittlerweile auch einen Modebegriff dafür, Imposter-Syndrom, ne? Kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
Dass man,
das hat doch jeder.
Ja, jeder. Jeder Kreativ hat das, ne? Kennst du das?
Nee.
Man denkt quasi von sich, dass die ganze Zeit alle auf einen hereingefallen sind, dass man eigentlich gar nichts kann.
Doch,
es gibt überhaupt keinen Grund, warum man da hingekommen ist. Er dreht ja für extra drei sehr viele Filme und macht und tut, da drehst du auch dein eigenes Comedy-Format mittlerweile. Dann kennst du das Gefühl wahrscheinlich.
Ich kenne das Gefühl sehr gut, vor allen Dingen, als ich zu Extra 3 kam und dachte, okay, ich bin in einem krassen Satire-Format als Autor jetzt. Ich habe doch gar keine Ahnung, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Politik. Wann fliegt das eigentlich mal auf? Wann geht die Tür auf? Und hier, so ein Chef war es nicht bei Extra 3, den ich damals hatte. Aber stellen wir uns mal vor, wie in deinem Buch, dass die Tür aufgeht und er laut, Radeke! Ja. Wir haben ja gerade was herausgefunden. Sie wissen ja gar nichts.
Ja, genau.
Aber das, im Öffentlich-Rechtlichen könnte ich mir fast vorstellen, dass es noch
aber
so läuft.
Meinst du, glaubst du nicht, dass das besser ist als das Gegenteil, und zwar zu glauben, dass man viel, viel mehr verdient und es nicht zu bekommen?
Das ist doch auch scheiße, ne?
Nee, es fühlt sich geiler an.
Das ist mein Problem.
Geiler an, dass es keiner merkt.
Sag mal, weil du so fasziniert von meinem Chef bist, darf ich dir mal, würde mich mal interessieren, wie fand, also sozusagen dein Urteil über ihn, wie würde es denn ausfallen jetzt am Ende dieses Kapitels?
Also,
weil ich habe da sehr, ich merke, dass das immer sehr, sehr unterschiedliche
interessant. Reaktionen gibt. Vielleicht können wir kurz zusammenfassen,
ach so,
worum
soll
es
ich
geht.
Ganz, mach du das also, mal ein bisschen. Also, es gibt ein Kapitel in diesem Buch, das sich mit im weiteren Sinne mit Karrierewunsch oder dem Wunsch nach einer Berufung oder irgendwie Wert zu bekommen durch das, was man macht, Arbeit macht, beschäftigt. Und bei mir war das halt das Schreiben. Ich wollte dann irgendwann Journalist werden, weil das eine Möglichkeit war zu schreiben. Und für mich war das irgendwie sehr, sehr identitätsstiftend. Ich wollte irgendwann einfach ein Journalist werden mit einem Anzug und der einen Anzug trägt und wichtige Sachen schreibt.
Pfeife rauchen und so?
Genau, irgendwie so. Und Zigaretten auf jeden Fall. Aber selbst gedreht ohne Filter. Und dann bin ich, habe ich verschiedene, war ich auf der Journalistenschule und ich habe verschiedene Praktika gemacht und dann war ich und dann habe ich ein Praktikum in einer Redaktion einer großen deutschen Zeitung gemacht. Und schon als ich mich dafür beworben habe, haben die Leute an der Journalistenschule, die das alles organisieren, gesagt so, zu dem, ich weiß nicht.
Ehrlich?
Willst du da wirklich hin? Okay, also wir haben letztes Jahr war einer da, der hat nach zwei Wochen aufgehört, der hat sich immer noch nicht ganz erholt. Und pass mal auf, ich schreibe dem, ja, das ist besser. Und dann kam irgendwie nur so auf die sehr so unterwürfige Mail unserer Praktikumskoordinatorin kam nur so die Antwort so, der junge Mann kann sich gerne hier vorstellen. Ich habe mir so im Kopf mir so vervollständigt, wenn er sich traut. Und dann bin ich halt da hingegangen. Dann bin ich hingegangen und bin da hingefahren mit dem Zug, um mich vorzustellen. Dann war er nicht da. Hat er den Termin vergessen, war, keine Ahnung, weg Golf spielen oder so. Und dann war jemand anderes da und dann irgendwann habe ich nichts mehr gehört. Irgendwie, ich habe das Praktikum auf jeden Fall bekommen und das war einfach eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Figur, dieser Mann. Und der war sehr, sehr gut.
Das wusste er auch.
Das wusste er auch. Und dann hat er so, als ich meinen ersten Text geschrieben habe, also am Anfang war er gar nicht da, als ich das Praktikum angefangen habe, war er wieder irgendwo weg. Und dann habe ich irgendwie meinen ersten Text geschrieben und dann war er wieder da und wir saßen immer so in seinem Vorzimmer. Die Praktikanten mussten immer in seinem Vorzimmer sitzen. Das war sehr groß. Und er hatte diese Eigenschaft, sehr modern, ja. Politik der offenen Tür. Die Tür war immer offen. Sozusagen. Er hatte immer Zugriff auf einen und man selbst theoretisch.
Aber es hat sich keiner reingetraut.
Man hat sich nicht so reingetraut. Und dann hat er halt meinen Text gelesen und ich wusste, jetzt liest er meinen Text, meinen ersten, den ich da geschrieben habe. Und dann höre ich ihn nur so atmen in seinem Büro.
Oh Gott.
Und ich starre nach vorne auf meinen Computer und dann kommt er halt raus und sagt so, Gianmarco, ist ein Scheißtext, was soll ich denn damit? Und dann geht er weg. Und ich so, laufe hinterher, Entschuldigung, Chef, darf ich Sie kurz sprechen? Und er so, Gianmarco, würden Sie mir erlauben, dass ich mir kurz einen Kaffee ziehe? Ist das okay? Und ich so, ja, Entschuldigung.
Das klingt jetzt gerade viel netter, wenn du ihn sprichst, weil ich habe das natürlich ganz anders gelesen.
Ja, das ist interessant.
Würden Sie mir erlauben, dass ich mir noch einen Kaffee ziehe?
Nee, sehr leiser Typ. Überhaupt nicht böse. Sehr leise, intensiv, monsterintensiv, aber sehr leise. Und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung. Und dann hat er sich einen Kaffee gezogen. Es hat sehr lange, gefühlt sehr, sehr lange gedauert, wie dieser Kaffee war. Und dann ist er zurück in sein Büro und ich wieder hinterher. Und dann habe ich gesagt, dann saß er da und hat mich angeguckt. Und irgendwann hat er gemeint, ja, Gianmarco, was wollen Sie denn jetzt von mir? Und dann habe ich gesagt, naja, Sie haben mir gesagt, dass der Text scheiße ist. Ja, stimmt, habe ich gesagt. Ja, und ich will ja nicht, dass ein schlechter Text in der Zeitung erscheint. Also gesagt, brauchen Sie sich keine Sorgen machen, Gianmarco, das wird nicht passieren.
Ja.
So, und ich so, was könnte man denn da machen? Und dann, was kann ich denn da machen? Und dann habe ich angeschaut und gemeint, weiß ich nicht, Gianmarco, bringen Sie sich um. Oder werden Sie Altenpfleger? Und das, oh Gott. Und
das ist solide.
Und
aufregend noch ein bisschen Wein.
Ja, Prost.
Tschüss. Haben wir mit Wein schon angestoßen?
Nee, das müssen wir jetzt machen.
Auf den Chef Ich werde noch herausfinden, welche Zeitung das
ist. Jetzt kommt die Pointe. Also, ich glaube, die Pointe, die mir auch in dem Fall jetzt wichtig ist, weil es natürlich ein harter Satz war, aber sozusagen das ganze, der Kern dieser Geschichte, die ich da geschrieben habe, ist, dass ich in dem Moment, als er mir das gesagt hat, stand ich an einer Abzweigung, die sozusagen ein, sagen wir mal, vielleicht ein gesunder Mensch oder irgendwie so, ein bisschen vernünftiger Mensch hätte wahrscheinlich gesagt, das ist aber jetzt empörend, ich gehe jetzt, ich bleib hier nicht.
Resilienz.
Ja. Hm. Oder man will halt unbedingt vom großen Meister lernen und man will unbedingt das machen und dann macht man sozusagen so das Hemd auf oder wie auch immer oder zeigt, legt sich hin, zeigt den Hals, wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, ja, passen Sie auf, ich bin ja nur 2 Monate hier, können wir nicht versuchen, den Text besser zu machen? Und wenn es nicht funktioniert, kann ich mich immer noch umbringen. oder Altenpfleger werden, das ja, braucht man immer. So. Und das fand er lustig und... genau, und dann habe ich sozusagen da gearbeitet und ich habe sehr viel gelernt und ich habe sehr gute Texte geschrieben und ich habe auch dann wieder beschissene Texte geschrieben und eigentlich war ich in so einer bisschen so einer Situation, in der, glaube ich, Arbeitsanfänger oft sind, dass sie sozusagen unfassbar großes Bedürfnis haben, unfassbar viel wollen und nicht so richtig viel können und ein ganz großes Bedürfnis haben, aber irgendwie so vorzukommen und zu wirken. Und das macht die Sache oft nicht besser, weil so ein bisschen, es muss einem so ein bisschen locker halten. Man muss so ein bisschen, also gerade auch sowas, um zu performen.
Also eigentlich wieder bei den Teenager.
Scheißegal sein, genau.
Ja.
Und genau, und das sozusagen die Geschichte zwischen mir und diesem Chef beschreibe ich in dem Buch, in dem Kapitel. Und die Versuche, wie er versucht, mich wieder aufzubauen, die Lektionen, die er mir versucht zu geben. Und sozusagen, ich versuche, diese Lektionen aufzusaugen und in mich aufzunehmen und es nicht schaffe, so. Witzigerweise würde ich sagen, ich habe da ganz viel gelernt. Es ist alles immer nur, der Groschen ist immer nur erst später gefallen, als ich schon nicht mehr da war. Und ich glaube, das sind aber die Sachen, die, wo man wirklich was lernt, die wirklich prägend sind, wo du dann 2 Jahre später merkst, ah fuck, das ist sozusagen, das ist im Grunde basiert das auf dem, was,
ja,
was Merkel
ja, interessant.
Und deswegen frage ich, weil ich sozusagen so ein sehr ambivalentes Verhältnis habe, weil ich, wenn ich die Dinge jetzt so objektiv oder einfach so beschreibe, die Zitate oder die Sachen sozusagen, diesen rauen Ton da gesagt habe, der bestimmt auch Augenzwinkern zum Teil war, es kommt immer darauf an, welche Maßstäbe man ansetzt. Ne? Aber wenn ich das beschreibe, dann sehe ich auf der einen Seite schon, okay, ich will nicht, dass jemand, es ist nicht schön, sowas zu erleben. Und auf der anderen Seite habe ich halt super viel gelernt und er hat sich halt, also er hat sich auf eine perverse
Weise. Dann hat er dich in Obhut genommen.
Er hat sich ja die Zeit genommen, mich zu quälen. Er wollte ja einem was beibringen. Und in meinem Beruf, wenn man irgendwie ums Schreiben geht oder Musik, dass sich jemand die Mühe gibt,
genau,
ist total geil. Er hat es halt dann einfach zu seinen fucking Konditionen gemacht und das kann ich auch irgendwie verstehen. Man kann da immer noch irgendwie über Stil oder so reden. Und deswegen habe ich sozusagen, meine Frau rauft sich da auch manchmal so die Haare, aber habe ich eigentlich eine positive, sehr positive Erinnerung an diese Periode.
Naja, vielleicht war es ja auch ganz gut, da mal eine klare Ansage zu kriegen. Und ich meine, rückwirkend betrachtet, war der Text scheiße?
Der erste.
Der war bestimmt. Mit Sicherheit war der scheiße.
Ja, ich glaube sogar, der Anspruch war höher. Ich glaube, der war ja, den hätte man schon irgendwie machen können. Aber ich glaube, er hat sich einfach gedacht, der Typ ist doch nicht hier, um mittelmäßiges Zeug zu machen. Der Typ ist hier, um was zu lernen und irgendwie sich zu steigern. Und er hätte natürlich auch sagen können, hört ja, Marco, Sie sind ja hier, um was zu lernen und sich zu steigern. Schauen Sie mal. Oder er hat einfach einen so ein bisschen gemobbt. Und genau. Das ist schon das Ergebnis.
Also bevor ich die Frage beantworte, die war, wie ich den eingeschätzt habe, erzähle ich mal eine Geschichte aus Bremen 4 Zeiten, jetzt wo wir Wein und Bier trinken.
Geil.
Und das hat was, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, auch wieder aus dem Jugendlichen heraus, wo du denkst, ich bin so geil. Ich dachte immer, ich bin so lustig, ich mache die geilsten Filme, ich bin eigentlich schon fertig, ich kann jetzt auch alles wegmoderieren. Hab dann irgendwann beim Casting für Buten und Binnen mitgemacht. Ich möchte niemals in diese Schränke reingucken, in den Giftschrank. Mhm. Ich habe das so verkackt, wo auch irgendwie Gruß an Winfried, der sagte, sag mal, warum bist du zu dem Praktikum gegangen? Also da hast du dich ein bisschen überschätzt, ne? Ich so,
unangenehm.
Nee, Ziehvater, total der Geil. Also dem habe ich so viel zu verdanken.
Ja.
Aber das war eher immer Winfried Hammelmann, kann man hier sagen, auch Autor. Und von dem habe ich unfassbar viel gelernt. Und der war eigentlich immer sanft und lieb und so. Aber das war ein Moment, wo er gesagt hat, da hast du dich überschätzt. Und dann habe ich so sinngemäß nur gesagt, ja, ich wollte mal gucken, wo meine Grenzen sind. Aber ich habe mich überschätzt in dem Moment. Aber die eigentliche Geschichte ist, als ich bei Bremen 4 angefangen habe, da hast du erstmal mit O-Tönen einfach nur so Straßenumfragen. Ja. Ich hatte natürlich, wollte ich gerne selber auch mal einen Gag sagen ans Mikro, aber das war nicht erlaubt am Anfang, dass du deine eigene Stimme da reinbringst. Und das war damals, war da Jan Böhmermann und der hat mir das beigebracht, wie man quasi Straßenumfragen macht. Ich bin als Praktikant mitgerannt.
Auch
und
ziemlich legendär eigentlich.
Ja, total legendär. Der Jan war damals auch schon mega groß. Bremen 4 war richtig geiles Radio, wo auch viel Comedy ausprobiert wurde und man sich viel ausprobieren konnte. Ich fand Radio nie geil, aber Bremen 4 fand ich immer gut. Und deshalb war ich auch super stolz und froh, dass ich, ich weiß nicht, ob die Zeitung auch so war, dass man denkt, oh krass, dass ich bei so einem großen Namen dabei sein darf.
Ja, das war meine...
Oder Francesco war immer gerne bei der Bild.
Das war mein Traum, ja. Nee, die Texte waren bedeutend länger, die wir geschrieben haben, als die Texte in der Bildzeitung. Nein, das war meine Traumzeitung. Ich fand die so unglaublich gut,
ja.
Was, glaube ich, eher zu dem Druck beigetragen hat. Ich kann mich erinnern, dass als ich mir aussuchen sollte, welche Praktika ich machen soll, dass ich mir sozusagen so... Ich habe drei gemacht und ich weiß, ich habe so zwei gemacht, wo ich dachte, passt schon, das schaffe ich. So, da kann ich performen. Und eins, wo ich dachte, okay, scheiß drauf, das ist sozusagen, da will ich irgendwann mal hin, das ist mein Traum. Da gucke ich jetzt einfach mal rein und schaue. Und das war das. Und die anderen waren ehrlich gesagt vom reinen Lernen her beschissen. Also da, wo
sozusagen
und weniger lustig.
Und bei Bremen 4 war es dann so, da drin zu sein,
ja.
Hammer. So. Und dann habe ich Jan irgendwann gesagt, du musst irgendwann einfach mal nur ein Wort mit einbauen von dir. Und in der nächsten Umfrage noch ein zweites und irgendwann ein ganzer Satz und dann ist es normal und dann bist du auch ein Live-Reporter, hieß es damals. Das war das, was man erreichen wollte bei Bremen 4.
Also hältst das Mikro jemandem hin, der labert Penis und dann redet
er. Ja, genau. Weiter. Und dann sagst du okay, das nächste Mal ein längeres Wort.
Das ist ein bisschen wie Fight Club, du schneidest einfach kurz kleine Sequenzen
von dir selber rein.
So ungefähr. Du tastest dich ran. Das habe ich dann gemacht und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich auch Gags reingebaut bei einem Ding. Und dann kam dann kommt genau so ein Moment, den du auch erlebt hast. Das war zwar jetzt nicht der Chef, das war ein Redakteur. Liebe Grüße, Michael. Endpunkt.
Gerade kälter geworden? So,
ja, kurz. Er hörte sich das an, hat hier so Kopfhörer aufgehabt und hat immer so das Gesicht verzogen. Und dann hat er irgendeinen Kopfhörer auf den Tisch geworfen und so, und das findest du witzig? Und natürlich hat er mich voll erwischt, weil ich dachte, ich wäre da super witzig in dem Ding.
Ja.
Und das hat mich ganz schön beschäftigt.
Ja.
Und auch ein bisschen eingeschüchtert.
Aber Freddy, jetzt bist du echt auch witzig.
Manchmal. Wirklich? Wenn jetzt einer reinkommt, Konstantin kommt rein. Genau.
Also Entschuldigung. Leute, warte mal kurz hier.
Sag mal, das findest du witzig? Und das mit dem Groschen, der später fällt, hatte ich da auch zum Teil.
Ja.
Und sich das dann einzugestehen und sich selber geil finden, das wird dann kurz gedrosselt und das ist wichtig. Und deshalb, um deine Frage jetzt sehr spät zu beantworten, als ich das gelesen habe, dachte ich nur, was für ein Penner. Aber sonst hättest du das wahrscheinlich nicht gelernt und wahrscheinlich brauchtest du das, aber trotzdem finde ich die Methode scheiße und auch nicht mehr zeitgemäß, ohne zu wissen, ob die noch zeitgemäß ist.
Ja.
Das ist vielleicht auch nochmal anders als in digitalen Medien.
So ein bisschen Chefarztverhalten halt, ne? Also ich meine, Chefredakteure, Chefärzte
das sind sadistisch.
Waren früher alle irgendwie ähnlicher Schlacht. Das gibt es so natürlich nicht mehr. Es stirbt aus.
Es stirbt aus, ja, aber es war natürlich auch einfach die Realität und wenn man es jetzt so ganz egoistisch sieht, habe ich einfach diese Erfahrung gemacht und andere haben die nicht gemacht. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass ich da eher von profitiere, dass ich sie gemacht habe, als dass ich sie nicht gemacht habe. Und deswegen bin ich da so ambivalent. Das ist diese Ambivalenz, dass ich sagen würde, wenn ich mir eine perfekte Gesellschaft, Welt, was weiß ich, bauen würde, würde ich sagen, Menschen sollten netter sein. Und gleichzeitig würde jemand sagen, willst du das aus deiner Biografie irgendwie durch Zauberhand rausstreichen? Wo ich sage, nein, nein, bitte nicht. Das war allein schon, dass ich diese Geschichte erzähle. Also
das
ist meine persönliche Lieblingsgeschichte in dem Buch.
Meine auch.
Ich finde sozusagen, da funktioniert für mich auch technisch.
Und die Schulgeschichte.
Das freut mich, weil da habe ich immer Angst, da können wir gleich drüber reden, weil da hatte ich immer Angst, dass die zu lame ist. Aber die Geschichte über meinen Chef ist die, die mir sozusagen auch handwerklich am besten gefällt. Ich finde, da greift alles am ehesten irgendwie ineinander und die ist auch eine, wo ich sozusagen, die mir leicht von der Hand gegangen ist.
Ja, okay.
Boah, ich fand die Silvester-Geschichte auch nicht schlecht.
Die wird am Ende, nimmt am Ende nochmal richtig Fahrt auf. Die nimmt
solide Fahrt auf.
Ich fand übrigens...
Die hatte alles. Melancholie, Liebe, Gewalt.
Ja,
toll.
Alles, was man braucht.
Ein Satz fand ich super. Das Kind enttäuschte mich, ich enttäuschte das Kind. Wir waren eine richtige Familie.
Ja,
total.
Liebe ich.
Ja, Ich habe versucht, meinem Kind das Essen beizubringen. Das war
auch aus, man muss sagen, aus Gruppendruck, ja. Weil ein Kind eine von Freunden konnte ziemlich gut essen zu einem frühen Zeitpunkt.
Genau.
Habe ich übrigens auch gedacht, konnte mein Sohn in dem Alter überhaupt gar nicht. Ja. Also keine Ahnung, was ja. Ehrlich gesagt, nee, mit dem anderen nicht. Kind stimmt was nicht.
Ja, ja.
Das ist nämlich viel zu früh dahin erzogen. Also ganz ehrlich, in dem auch. Alter haut man mit der Hand ins Essen.
Danke auch.
Weil ich dachte kurz, Moment, ist dein Sohn 5? Ah nee.
Nee.
Ja,
natürlich
ja,
Quatsch. Genau. Das war natürlich, es war Pech, dass wir auf dieses unfassbar feinmotorisch Baby gestoßen sind. Ja. Aber vor allen Dingen war es ja einfach, und das ist lustig, weil du sagst Schulkapitel, das ist ja sozusagen der Einstieg für das Schulkapitel, dass dieses Kind in die Kita musste und wir haben uns natürlich darauf gefreut und das Kind soll in die Kita und so weiter und so fort. Und das, dann haben wir uns die Kita angeschaut und es war alles wunderbar, aber irgendwann sozusagen, man denkt, sein Kind ist perfekt und man liebt es, egal was es jemals tun wird. Und nur ein halbes Jahr später siehst du, dass es nicht essen kann und die Kinder in der Kita können essen und schon sozusagen verlässt du diese Position der absoluten Liebe und
sagst,
nee, es wäre schon gut. Das ist defekt.
Das ist defekt, das stimmt was.
Meine Frau hat dann immer gesagt, nein, irgendwie hat irgendwelche Sachen gemurmelt mit eigener Zeit und irgendwie Geduld und ich habe nur gesagt, das Kind funktioniert nicht, wir müssen ihm jetzt das Essen beibringen. Ja. Stell dir vor, wenn es da ist, die armen Kindergärtnerinnen, die können ja nicht dafür sorgen, dass der jedes Mal was in den Mund geschoben bekommt, der wird verhungern und so. Und dann versuchst du sozusagen zum ersten Mal, also bei mir war das so, versuchst du zum ersten Mal dein Kind zu formen. Vorher akzeptierst du es, wie es ist und dann funktioniert es meist meiner Meinung nach auch ganz gut.
Das hört nicht wieder auf.
Ja, genau. Genau. Und das Kind, und irgendwann ist das Kind fucking 35 und ist super abgefuckt und sauer, weil es nur versucht hat, geformt zu werden, und dann schreibt es ein fucking Buch. Und dann so. Und dann.
Und nennt dich Wochenende-Italiener.
Genau, und dann nennt dich Wochenende-Italiener und dann musst
und
du mit dem Scheiß leben.
Was soll der Scheiß? Du willst einfach nur Jurist sein.
Genau.
Als alter Mann. Da wollte ich dich hinhaben. Ja, jetzt verstehst du mich, mein Junge.
Genau. Auf jeden Fall, genau. Und das ist sozusagen, und dann habe ich halt versucht, diesem Kind das Essen beizubringen und es hat einfach nicht geklappt. Und er hat, das Essen ist überall gelandet, außer in seinem Mund. Und
aber weißt du, was das Witzige ist, was Essen in der Kita angeht? Die Erfahrung hast du wahrscheinlich jetzt auch gemacht. Im Endeffekt sitzen die da am Tisch, können 2 Tage nicht essen und dann gucken sie sich um und sehen, alle stecken einen Löffel in den Mund.
Naja.
Und es ist passiert.
Ja, das
was
ist
du zu Hause 5000 Mal üben kannst.
Das also ist sowieso die absolut größte Erkenntnis.
Das ist super.
Dass die Kita einem...
Das passiert
die Kita, die gehen in die Kita und da lernen die diesen Shit. Ja. Ob sie es jetzt beigebracht bekommen oder sie es abschauen. Aber die wichtigen Sachen lernen sie in der Kita. Und ich bin so dankbar dafür. Gar nicht mal, dass sie mir das Kind abnehmen und ich mein Buch schreiben kann und diesen ganzen Scheiß. In der Zwischenzeit bin ich dankbar dafür, dass die Kita einfach so viel übernimmt und die Leute da, das ist einfach besten Menschen überhaupt und dieses Kind funktioniert nur in der Welt, weil die Kita-Leute sich um den kümmern und dafür sorgen, dass der ist auch zu Hause, der macht Sachen zu Hause, die macht er in der Kita nicht. In der Kita, der will immer einen Schnulli, zum Mittagsschlaf braucht er einen Schnulli.
Ja, ist aber wichtig, dass er bei euch das sein kann.
Und dann haben wir immer mit den Kita-Leuten geredet und die haben so, hä? Nee. Der Dicke legt sich einfach hin und pennt. So.
Ja.
Und wir so.
Aber das ist ja auch das nach Hause kommen und, genau. Und bei euch darf er das sein und
kann, ist auch gut so.
Und holt sich das ab, was er braucht.
Bin ich überhaupt nicht der Meinung,
dass er... Du denkst, dein Kind motzt dich den ganzen Tag an, alles ist dramatisch und dann triffst du ihn und sagst, sag mal, wir haben ihn vorhin getroffen, da hat er echt, er war so gut erzogen. Hat gesagt, wie geht's uns noch gefragt, welches Kind macht das schon? Und du denkst so, okay, redest du vom selben Kind, aber es ist ja genauso. Genau. Zu Hause ist da, um alles rauszulassen, was vielleicht mal nicht läuft und in der Kita. Es ist ja schon auch in dem jungen Alter so, auch wenn es bescheuert klingt, reißen die sich dann teilweise schon zusammen.
Ja, klar.
So, und das ist natürlich verrückt, aber das, sie funktionieren in so einem Gefüge natürlich.
Ja, klar.
Das ist übrigens, finde ich, auch als Papa so eine frühe Erkenntnis und das finde ich faszinierend, dass die eigenen Kinder, dass die schnell wissen, wo die sich eigentlich wie verkaufen müssen.
Ja.
Also, dass die sich überhaupt zusammenreißen irgendwo und das zu Hause rauslassen, ist ja der größte Vertrauensbeweis. Das fühlt sich nur immer komisch an. Aber das finde ich faszinierend.
Ja klar, es gibt sozusagen verschiedene Stufen von sich sicher fühlen und zu Hause, das fühlt man sich ja sehr sicher und macht andere Sachen, als wenn man in der Kita ist. Und das sollen ja auch Kinder lernen, weil Menschen das auch lernen sollen und man soll sich in der Öffentlichkeit nicht benehmen wie, oder in der Arbeit so benehmen, wie man sich zu Hause benimmt. So. Genau, aber die Sache, das Lustige ist, dass die Kita sozusagen meiner Meinung nach ein sehr gnädiger Ort dafür ist, rauszugehen und zu lernen, wie man funktioniert und irgendwann kommt die Schule und dann werden die Ansprüche an das Kind schon sehr viel größer und sehr viel schwieriger und es kommt neuer Druck dazu und es kommt weniger Betreuung dazu und gleichzeitig größerer Druck, um zu funktionieren, weil jetzt muss man sozusagen nicht nur benehmen, sondern muss auch die Sachen machen.
Wenn er nach dir kommt, ist er ja auch scheiße in der Schule.
Genau, direkt. Wenn er nach mir kommt, ist auch, aber meine Frau ist sehr schlau.
Ist intelligent.
Ja, so, ich meine, ich bin auch schlau, aber die ist sozusagen auch fleißig. Und war sehr, sehr gut in der Schule. War, glaube ich, sogar die beste, eine der, vielleicht sogar die beste Abiturientin ihres Bundeslandes.
Aber weißt du was? Und die Mädels, die suchen sich dann trotzdem immer so einen Bad Boy.
Ne? Ja, Bad ja, Boy. Ja. Ich weiß nicht, ob Bad Boy die richtige Bezeichnung
Franchi
ist. Franchi,
der Bierbong-Bad Boy.
Aber,
das ist der Untertitel, finde ich.
Ja, okay. Ja. Gut, können wir mit leben. Es ist, kann man drüber streiten, aber ja. Auf jeden Fall, dann wird es halt schwieriger. Und dann werden sie auch, ist man ja auch irgendwann nicht mehr Kind, sondern ist man Jugendlicher. Und das ist auch eine andere Kategorie. Und dann hat das Funktionieren oder das Nicht-Funktionieren in der Schule halt schon auch mit einem selbst zu tun, weil man halt, wie gesagt, Dödel ein Dödel ist. Und
ja. Hey liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Du hast ein Buch geschrieben, wir machen einen Podcast, auch um so über Sachen zu sprechen, die man sich nicht traut anzusprechen. Also Ängste werden ja nicht unbedingt gerne ausgesprochen von vielen Eltern, weil man nicht weiß, ob man das sagen darf oder nicht. Ja. Und ich will jetzt nicht zu viel schon verraten, aber zum Ende hin gibt es eine Anleitung zum Angst, Briefanleitung zum Angst haben.
Ja, genau.
Das fand ich auch sehr.
Fandest du das gut?
Ja,
das fand ich auch super.
Das freut mich.
War ein sehr schönes Finale und vor allen Dingen ungewöhnlich, fand ich. Man hat es ja von vorne gelesen, mit dem Kapitel hat man irgendwie nicht mehr gerechnet, finde ich, oder?
Ja, und du musst jetzt entscheiden, ob du überhaupt so viel verrätst, weil das ist jetzt natürlich gemein für die Zuckis.
Nö, das kann ich schon machen. Ich verrate es mal so, es ist ja, vielleicht ist es ja auch irgendwie interessant für die Leute, ein bisschen hinter den Prozess zu gucken. Es freut mich sehr, dass euch dieses Kapitel gefallen hat, weil ich persönlich es ein bisschen kitschig finde.
Fand deine Frau das?
Die hat gesagt, es ist kitschig, aber ich mag das.
Und die hat eine Träne im Auge gehabt.
Ja, klar.
Aber ich finde, das ist bei so einem Papa-Sohn-Buch, finde ich das völlig in Ordnung, ja, so ein Kapitel zu schreiben. Und ich finde es nicht kitschig, ich schreibe auch viel kitschiges.
Ich wollte gerade sagen, und er hat einen Song für seinen Sohn geschoben.
Ja, geschrieben. Klar, das muss man machen.
Geschoben, das ist
wahr. Naja, und es war so ein bisschen, da fühle ich mich auch sehr bestätigt, es freut mich. Es war so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt, das ist Kapitel 8 oder so, dieser Brief an meinen Sohn. Und dass ich an dem Punkt einfach war so, ich muss eine andere Form finden, in dieses Buch zu schreiben, weil wenn jetzt noch eine Geschichte kommt, die irgendwie, die sind ja alle irgendwie doch dann immer relativ gleich, dann wird es irgendwie so ein bisschen langweilig. Und dann habe ich mich halt an diesen Form des Briefes entschieden und natürlich war es aber auch sozusagen, wie du sagst, das unangenehmste Thema, Angst. So, was in dem Buch behandelt wird. Wohl, darüber kann man streiten, ob das unangenehmste ist. Genau, und diese Briefform hat auf jeden Fall geholfen, dem eine Form zu geben. Und im Grunde schreibe ich dann einfach nur sozusagen einen Brief an meinen Sohn, in dem ich ihn darauf vorbereite, wovor er Angst haben wird und wie sich das auch ändert. Und wie man als Kind, hast du halt Angst vor Monstern. Und je älter du wirst, verändert sich die Angst und und gemessen daran, welche Substanzen du zu dir nimmst, verändert sich die Angst auch nochmal.
Ja.
Und es kommt manchmal wieder und verschwindet dann auch mal.
Genau. So, genau.
Angstsubstanzen.
Ja, vor allen Dingen die Form der Angst, das fand ich auch sehr interessant, die Form der also mal Monster-Vergleich mit was für, also unklarere, diffuse Ängste man als Erwachsene hat, die dann nicht mehr so catchy sind wie ein Monster.
Genau.
Ne? Also.
Wisst ihr noch, was eure allererste Angst war? Also als ihr bewusst denken konntet, klar, mit 2, 3 weiß man das nicht mehr. Vor was hattet ihr Angst als Kind?
Einbrecher.
Ja, Dunkelheit hatte ich auch echt.
Dunkelheit,
ja. Mir musste immer die Tür offen, Spalt, Licht an und so.
Ja, ja, Dunkelheit kann ich auch mich so ein bisschen erinnern. Türspalt musste offen sein. Mhm. Aber dann schon bald diese Episode, mit der ich da auch dieses Kapitel beginne, waren sozusagen Vampire. Also um zu erzählen, ich bin sozusagen als relativ kleines Kind meinem Bruder in ein Geisterhaus hinterhergelaufen in einem Vergnügungspark, und da war ein Vampir und der hat mich erschreckt. Und dann hatte ich sozusagen, da hat sich das erste Mal Angst so ganz klar manifestiert auf eine Figur. Und das war halt so ein Vampir. Das war so das erste Mal, dass ich mich erinnere, dass ich in meinem Bett lag und nicht schlafen konnte, weil es ganz konkrete Angst gab, dass irgendwas passiert. So.
Das finde ich ganz spannend. Vielleicht an alle Zuckis da draußen, schreibt uns gerne mal eine E-Mail an info@zuckerbrot-und-kneipe.de. Ich habe schon leicht ein Kleben hier. Was waren die ersten Ängste? Würde mich mal
interessieren. Das wird eine Folge,
genau,
oder?
Können wir mal, genau, Folge Ängste und so. Vielleicht, ja, wir müssen Franchi auf jeden Fall nochmal einladen, finde ich. Franchi, jetzt, weißt du, vorhin war es Francesco, aber man muss dazu sagen, in seinem Buch nennen ihn die Freunde immer Franchi.
Ja.
Und ich finde, wir haben uns jetzt so freundschaftlich angesoffen hier.
Total okay.
Und jetzt sagt er am Ende so, und alles, was ich geschrieben habe, war ausgedacht.
Nee.
Und wir so, oh.
Alles ist wahr. Das ist mir wichtig, 100% das ist mir wichtig zu sagen.
Bio.
Es ist alles wahr. Und es gibt natürlich das steht auch in dem Buch drin, ich habe natürlich Sachen leicht verändert, um irgendwie Privatsphäre von Leuten zu schützen, und natürlich sozusagen machst du Sachen, damit es eine Geschichte wird, also, weißt du, du erlebst irgendwas und dann steht irgendjemand dabei und dann, der macht aber nichts in dieser Situation, dann lässt du den halt weg, so, das ist, finde ich, für diese Form von Schreiben legitim, genau.
Und aber fand ich auch eine super, ich will nur auf eine Geschichte noch eingehen, einfach, weil ich gerade im Wein daran denke. Das Mädchen, das du dann verliebt warst, die du dann später triffst.
Ah ja, schön.
Oh ja, ja, ja.
Also, das hat aus Hamburger Sicht,
die Version.
Das hat auch was mit mir gemacht.
Acht Versionen, ja? Dieses Kapitel.
Da sagt sie so, du, ich hab's total spät erst gerafft, dass du mich verliebt warst. Aber dann war es mir irgendwie auch egal.
Ja.
Wo ich dachte, und eigentlich, man hat ja in Sekundenbruchteilen immer irgendwie Vernetzung im Gehirn. Und ich dachte, sie sagt jetzt, ich habe total schwer. Und wenn ich das gewusst hätte, ne, ich war auch so scharf auf dich, dass das so diese Hollywood-Geschichte ist.
Nein, sie war nicht
scharf auf dich. Nee, war
sie
ja war einfach,
überhaupt nicht
scharf. Nee,
sie hat es gerafft, es war egal.
Es war egal,
das ist scheiße. Das hatte ich noch mit Mitte 30 getroffen.
Muss man aber zu ihrer Verteidigung sagen, also als wir uns da getroffen haben und wir haben uns wieder getroffen, ich habe sie gebeten, ob sie Lust hätte, sich mit mir zu treffen für dieses Buch, und sie war sehr freundlich und großzügig. Sie war nackt, aber das ist ein anderer Teil der Geschichte.
Ihr solltet das Buch wirklich lesen, also es ist auch echt eine dringende Empfehlung.
Ich bin auf sie gekommen, weil ich Nacktfotos von ihr im Internet gefunden habe, auf Facebook, die sie dahingestellt hat. Das hat aber einen Grund, der total legitim ist.
Lesen.
Wenn ihr es wissen wollt, müsst ihr das Buch kaufen. Auf jeden Fall habe ich sie dann getroffen, und die hat dann schon auch natürlich gesagt, also aus heutiger Sicht, wenn ich wüsste, dass jemand so mir gegenüber Gefühle hat, würde ich es natürlich in irgendeiner Art und Weise ansprechen oder moderieren und nicht sozusagen einfach nur sagen, habe ich da Bock drauf oder nicht, fertig. Aber genau wie ich halt ein dumpfer, verliebter Teenager war, war sie halt ein dumpfer, nicht verliebter Teenager. So, und entsprechend, so, und das ist einfach...
Da kannst du nichts machen.
Das ist einfach, und es ist mit Abstand betrachtet auch lustig, weil es einfach alles so hoffnungslos ist.
Aber zumindest gibt es in diesem Podcast heute ein Happy End.
Ja.
Ne? Und ob es in deinem Buch ein Happy End ist, das muss man lesen.
Du meinst, dass wir leicht einen Kleben haben?
Ja, und dass wir uns hier so gut verstehen.
Moment, aber nicht die Art Happy End, die in diesem
Nein, oh Gott, zu viel Alkohol. Lass uns bloß das Mikro ausmachen.
Kauf das Buch.
Nein, mach das. Das hat er nicht von mir. Also schwerste Empfehlung, zieht euch das rein. Das macht viel Spaß zu lesen. Francesco, Franchi.
Ja, danke.
War eine Freude mit dir.
Es war mir eine Ehre. Uns hat sehr viel Spaß gemacht, und ich freue mich auch, dass, ganz kurz nur. Die Sache mit dem Alkoholismus, müssen wir die noch aufklären oder nicht? Weil jetzt sozusagen.
Auf keinen Fall, die Leute sollen dein Buch kaufen.
Ja, okay, alles klar. Okay.
Du hast absolut recht. Vorher, warum, welcher Song und so? Auf keinen Fall.
Okay, also wenn ihr wissen wollt, warum wir hier jetzt Bier und Wein vor uns stehen haben,
so ist das.
Kauft mal ein Buch in jedem Buchhandel.
Und warum er nicht mehr Heroin
um eure Ecke.
Cheers.
Bis dann, Dankeschön, ne? Sehr freundlich.